Aber was ist Dankbarkeit? Und ich möchte uns einladen, dass die Dankbarkeit mehr ist, als sich zu bedanken oder zu vergessen, sich zu bedanken. Dankbarkeit ist eine Lebensart, ist ein Lebensstil. Es geht auch in unserer Erlösung vielmehr darum, um viel mehr als darum, dass wir nicht vergessen, dass Jesus gestorben ist. Ich behaupte, unsere christliche Existenz lebt von der Dankbarkeit. Christsein ist ein Sein aus Dankbarkeit. Sein Name war Fleming. Er war ein armer schottischer Farmer. Eines Tages, während er versuchte, den Lebensunterhalt für seine Familie zu sichern, hörte er einen Hilfeschrei aus dem nahegelegenen Moor. Er ließ sein Werkzeug fallen und rannte dorthin. Er fand dort einen erschreckten Jungen, bis zur Taille im schwarzen Dreck beschmutzt, der schrie und sich abmühte, sich selbst aus dem Moor zu befreien. Farmer Fleming rettete den Burschen vor einem möglicherweise langsamen und grauenhaften Tod. Am nächsten Tag fuhr ein nobler Wagen auf die spärlichen Ländereien des Schotten. Ein elegant angezogener Adliger stieg aus und stellte sich als der Vater des Jungen vor, den Farmer Fleming gerettet hatte. »Ich möchte es Ihnen vergelten, dass Sie das Leben meines Sohnes gerettet haben«, sagte der Adlige. »Nein, nein, ich kann keine Bezahlung annehmen für das, was ich tat«, winkte der schottische Farmer ab. In diesem Moment kam der Sohn des Farmers aus der Tür der Hütte. Der Adlige fragte, »Ist das Ihr Sohn?« »Ja«, antwortete der Farmer stolz. »Ich habe einen Vorschlag. Ich habe einen Vorschlag, wie ich meine Dankbarkeit ausdrücken möchte. Lassen Sie mich ihm die gleiche Ausbildung zukommen lassen wie meinem Sohn. Wenn der Junge seinem Vater ähnlich ist, wird er zweifellos zu einem Mann werden, auf den wir beide stolz sein können.« Und so kam es denn auch. Der Sohn von Farmer Fleming besuchte die besten Schulen, promovierte nach einiger Zeit an der St. Mary's Hospital Medical School in London und wurde weltbekannt als Sir Alexander Fleming, dem Entdecker des Penicillin. Der Name des Adligen, Lord Randolph Churchill, und sein Sohn, Sir William Churchill. Man kann es sich ja kaum noch vorstellen, die Ärzte hilflos gegen Diphtherie, Scharlach, Blutvergiftung, Lungenentzündung und andere bakterielle Infektionen. Wenn es doch nur ein Heilmittel gäbe, wie kein anderes Medikament wurde Penicillin, das erste Antibiotikum, als Wundermittel gefeiert. Und seine Entdeckung gilt vielen als bedeutsamste Entwicklung der Medizin. Und viele rechnen uns vor, dass die verlängerte Lebenszeit, die wir genießen dürfen, zu einem großen Teil dem Antibiotikum zuzurechnen ist. Die Euphorie ist inzwischen verflogen, das wissen wir. Optimisten hatten ja ein Ende der Infektionskrankheiten vorhergesagt. Die Keime sind eben doch schlauer als die Medikamente. Doch alles dies minimiert nicht das Verdienst der Entdecker, die bereits 1945 mit dem Medizin-Nobelpreis ausgezeichnet wurden. Und dann die andere Seite der Geschichte. Stellt euch vor, Sir Winston Churchill wäre schon als junger Mann beinahe dem tödlichen Erstickungstod im Moor zum Opfer gefallen. Wie die Tat eines unbekannten Farmers ihm das Leben rettete. Und dann gab es noch diese Infektion des Sohnes, die behandelt werden konnte mit dem Penicillin. Sozusagen zweimal gerettet. Zweimal gerettet. Was mir wichtig ist an dieser Stelle, ist diese Reaktion des Farmers, der sagte, ich habe das so getan. Das war doch dran. Ich wollte diesem Sohn, ich wollte diesen Jungen doch nicht sterben lassen. Und dann dieser Adlige, der sagte, ich will meinen Dank aber irgendwie ausdrücken. Und nachdem das mit der Bezahlung im buchstäblichen Sinne nicht möglich war, drängte der Adlige immer noch weiter und sagte, irgendwie möchte ich aber doch meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Und es ging ihm schon gar nicht mehr um das Bezahlen. Ja, wir alle tragen in uns den tödlichen Keim der Sünde. Wenn Paulus über die Erlösung spricht, benutzt er die Gerichtssprache und spricht von der Verurteilung. Wir sind Verurteilte, wir sind am Versinken, wir haben unser Leben verwirkt. Ein tödlicher Keim hat uns befallen. Ich unglückseliger Mensch, sagt er in Römer 7, wer wird mich jemals aus dieser Gefangenschaft befreien? Gott sei Dank! Durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich erlöst. Merkt ihr diese Schnittstelle? Wer wird mich erlösen? Wer wird mich befreien? Und dann kommt, Gott sei Dank, ich bin befreit. Ist geradezu im Mittelpunkt dieser kleinen Sequenz steht der Dank. Das ist wie ein Gesetz. Wenn kein Gegenmittel gefunden wird, geht es mit uns zu Ende. Wenn keiner uns herausreißt, gehen wir unter. Und Paulus zeigt ja auf das Medikament, garantiert ohne Nebenwirkung und Resistenzen. Es kommt von Jesus Christus, dem großen Arzt. Er ist der Weg, der Ausweg aus unserer Not. Welch eine Erleichterung, Hoffnung kehrt zurück. Ein Medikament ist gefunden gegen meine Krankheit. Ich bin gerettet aus dem Sumpf. Jesus Christus ist gestorben, damit wir leben können. Und hier möchte ich uns einladen, dass wir uns selbst fragen, was bringe ich denn heute mit an Unerlöstem, an Verkrampftem, an Versagen, an Sünde, an Überheblichkeit, an Rebellion, an Unversöhntem? Was bringe ich heute mit an Unbewältigtem, an Unfertigem, an Unklarheiten, an Nebelhaftem, an Ungewissem? Was bringe ich heute mit an Leblosigkeit, an Verhärtetem, an Verbittertem, an Unfreundlichkeit und Schroffheit? Was bringe ich heute mit an Hoffnungslosigkeit, an Trägheit, an Verzweiflung, so wie es ja auch in dem Lied zum Ausdruck kam, an Sorgen und an Grübeleien? Jesus ist heute hier und will es von dir empfangen. Er ist der wahre Arzt der Seelen, wie es die Kirchenväter ausgedrückt haben. Und Ellen G. White nimmt hier die Gedanken von dem Kirchenvater Origenes und Hieronymus auf, wenn sie sagt, Jesus Christus ist der große Chefarzt. Ich denke, das ist eine Beruhigung für alle, die ins Krankenhaus müssen. Zu wissen, da gibt es Ärzte und alle möglichen Hierarchien, aber ganz oben, der oberste Chefarzt, das ist unser Herr Jesus Christus. Und damals sagte man schon, das Abendmahl ist das Medikamentum für unser Leben, für unsere Seele. Da wurde ein neues Programm entwickelt, das Gesetz des Geistes, sagt Paulus. Dieses neue Programm wird aufgespielt. Und was ist nun das Kennzeichen dieses Programmes? Wir können es in Römer 8, Verse 1 und 2 nachlesen. Römer 8, Verse 1 und 2. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Dies ist ein neuer Ansatz in unserem Glauben. Früher galt die Bezahlfrömmigkeit. Sie fragt danach, ob wir unseren Beitrag auch entrichtet haben. Und wehe, eine Lücke ist da. Wir hatten eine junge Familie, die sich irgendwo auf dem Lande eine Hütte gekauft haben und das ganze Ding hergerichtet haben, umgebaut haben, Tag und Nacht dran gewerkelt haben. Während dieser Bauphase hatten sie eine Bauversicherung. Nun war das Haus fast fertig. Sie kündigten die Bauversicherung, hatten aber noch nicht die Hausversicherung abgeschlossen. Und in just diesen Tagen brannte ihnen das Haus ab. Da war kein Pfennig für sie zu haben. Alles. Die ganzen Mühen. Ich sehe noch die qualmenden Haufen vor mir. Eine Tragik. Wisst ihr, wenn wir mit der Bezahlfrömmigkeit anfangen, dann bleibt ja ständig die Angst. Habe ich genug eingezahlt? Habe ich beständig einbezahlt? Gibt es da auch wirklich keine Lücke? Dieser Glaube lässt uns nie los. Er kann uns keinen Frieden schenken. Im neuen Programm heißt es, Jesus hat bezahlt. Er ist die Heilung. Aber in diesem neuen Programm fragen wir eben nicht, habe ich genug getan, um das Ziel zu erreichen, sondern ich nehme ganz einfach die Medizin ein. Ich lasse mich ganz einfach aus dem Moor ziehen. Ich höre auf, ständig den geistlichen Blutdruck zu messen, sondern ich weiß, mein Arzt kennt mich und ist mir zugewandt. Ich nehme einfach die Medizin ein, die er mir gegeben hat. Statt der Bezahlfrömmigkeit beschreibt Paulus eine Dankesfrömmigkeit. So wie der Adlige dankbar war, dass sein Sohn im Moor gerettet war und diesen Dank ausdrückte, so ist es auch bei uns. Wir gewöhnen es unseren Kindern ja an, wir versuchen es auch selbst zu praktizieren, dankbare Menschen zu sein. Sich zu bedanken, das gehört einfach zum guten Ton. Dankbar sein für die vielen kleinen und großen Geschenke des Alltags. Das ist ebenfalls eine gute Gewohnheit. Aber wenn ich von Dankesfrömmigkeit spreche, dann geht das noch tiefer. In Epheser 3 sagt Paulus, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Gott hat uns gesegnet mit allem geistlichen Segen. Und deshalb lobe und preise ich ihn. Ja, das feiern wir heute. Erlösung aus Gnade, unverdient. Jesus hat uns herausgezogen aus dem Schlamassel. Wir leben unter dem großen Ja seiner Gnade. Natürlich bleibt immer so die Frage, ist das nicht zu einfach? Die Erlösung frei, angenommen durch Jesus Christus. Und dann ein Leben aus der Dankbarkeit? Muss ich nicht doch noch, wenn ich im Sumpf bin, mir so wenigstens ein kleines Büschel Haare ausreißen, damit man merkt, wie ernst es mir ist? Das Spiegelbild der Gnade, so sagt Karl Barth, ist die Dankbarkeit. Das ist die Reaktion auf die Gnade. Und auch wenn ihr kein Griechisch könnt, hört euch mal die Begriffe an. Charis ist die Gnade. Eucharistie ist die Dankbarkeit. Charis ist die Gnade. Eucharistie ist die Dankbarkeit. Auf Gnade folgt die Dankbarkeit. Denn ich kann die Gnade Gottes durch mein Leben nicht verbessern. Ich kann Gottes Güte nicht noch aufpolieren und damit sicher gehen, dass Gott wirklich, wirklich gnädig ist. Geht nicht. Doch der Kern der christlichen Existenz ist ein Leben der Dankbarkeit für Gottes Gnade in Jesus Christus. Und nochmal Karl Barth, die Dankbarkeit folgt der Gnade wie der Donner dem Blitz. Ich unglückseliger Mensch, wer wird mich jemals aus dieser Gefangenschaft befreien? Gott sei Dank. Durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereits befreit. Und so wollen wir heute in tiefer und inniger Dankbarkeit das Abendmahl feiern. Es soll ein Dankesmahl werden. In dieser Dankbarkeit drücken wir aus, oder diese Dankbarkeit drücken wir aus, indem wir Gott unser Herz gegenüber weit machen, indem wir Gottes Gnade vergegenwärtigen, indem wir unser Leben seiner erlösenden Güte übergeben, indem wir ihm Lob und Anbetung bringen, indem wir die Liebe Gottes an andere weitergeben, wie wir es in der Fußwaschung symbolisieren. Du mein gekreuzigter Herr, du mein zerlittener Gott, weil du in deiner unbegreiflichen Liebe völlig bei uns sein wolltest, hast du dich ausgesetzt dem Missverständnis, der Anfeindung, dem Hass, dem Alleingelassenwerden, der Hilflosigkeit, dem Verwundetwerden an Leib und Seele, einem unmenschlichen, qualvollen Sterben. Was das heißt, ist ein unauslotbares Geheimnis für mich. Ich werde es nie begreifen, aber ich möchte von ihm ergriffen sein. Vergib mir, dass ich auf dein unfassbares Tun nur so unzulänglich zu antworten vermag. Vergib mir, dass ich deine Liebe immer wieder in Zweifel ziehe und im Leiden der Verzweiflung Raum gehe, so als ob keine Zuflucht da wäre. dir, meinem gekreuzigten Herrn, dir danke ich von Herzen, dir danke ich für deine gütige Zuwendung, dir danke ich für deine bergende Freundlichkeit. Und so darf ich uns einladen zu Fußwaschung, zu Brot und zu Wein. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Amen.